Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Unbekannte haben das Netzwerk des Elektronikkonzerns Sony geknackt und persönliche Daten von Kunden kopiert. Weltweit sind etwa 77 Millionen Menschen betroffen. Gestohlen wurden unter anderem Kreditkartennummern, die Betroffene bei dem japanischen Unternehmen hinterlegt haben. Es geht um die Daten von Nutzern der Spielekonsole PlayStation und der Musik- und Videoplattform Curiosity. Sony hatte die Datenattacke eine Woche lang verschwiegen.
Nichts geht mehr. Das PlayStation Network wird derzeit gewartet, einloggen und mit den anderen weltweit spielen. Fehlanzeige.
Also alles, was Multiplayer-Funktionen sind, das heißt alle Funktionen, für die man eine Online-Verbindung braucht, um zum Beispiel gegen andere menschliche Spieler zu spielen, das geht jetzt alles nicht.
Vielen PlayStation-Fans erging es genau so. Seit Tagen ist das Netzwerk gesperrt, heute nun die Erklärung dafür im Internet. Sony musste eingestehen, dass es Hackern zwischen dem 17. und 19. April gelungen sei, auf den Server zuzugreifen. Eventuell haben sie Daten von Millionen Menschen aus 59 Ländern herunterkopiert, so Sony. Es sind sensible Daten, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, das Geburtsdatum und das Passwort. Möglicherweise sind auch die Kreditkartendaten gestohlen worden.
Das ist schon einer der größten bekannt gewordenen Hacking-Vorfälle der letzten Jahre. Mehr als 70 Millionen Betroffene, das hat es bisher meines Wissens zumindest in diesem Bereich noch nicht gegeben.
PlayStation-Nutzer kaufen ihre Spiele entweder im Geschäft oder aber sie melden sich auf dem PlayStation-Netzwerk an. Hier können sie gegeneinander spielen. Außerdem können sie mit ihrer Kreditkarte zusätzlich Spiele kaufen oder auch Musik und Filme herunterladen. Und dabei geben sie ihre persönlichen Daten ein. Der Angriff auf den Server von Sony, da sind sich Computerexperten sicher, das waren keine Anfänger. Für die nächste Zeit rechnen sie mit weiteren Versuchen per E-Mail, Daten auszuspionieren.
Worauf man sich gefasst machen kann, dass in den nächsten Tagen und Wochen Phishing-E-Mails kommen. Wir sind die Sicherheitsfirma beauftragt von Sony. Um Ihr Passwort besser zu schützen, sollten Sie auf diese Webseite gehen und da Ihr neues Passwort eingeben.
10 Tage ist es jetzt her, dass die Hacker sich Zugriff auf den Sony-Server verschafft haben. Erst gestern wurden die Nutzer im Internet und per Mail informiert.
Das Risiko hat man in der modernen, vernetzten Welt immer, dass Daten, die man irgendwo angegeben hat, woanders missbraucht werden können. Es bleibt einem wirklich nur sehr sorgfältig zu schauen, was ist abgebucht worden und allem zu widersprechen, was man nicht selbst veranlasst hat.
Sony hat bislang noch keine genaueren Angaben über das Ausmaß des Datenklaus gemacht. Welche Adressen und Kontodaten wirklich weg sind, das wissen wahrscheinlich weder das Unternehmen noch die PlayStation-Nutzer.
Weitere Informationen zu dem Datenklau bei Sony finden Sie unter tagesschau.de. Unsere Online-Redaktion hat wichtige Fragen zusammengestellt, zum Beispiel, wer ist betroffen und was kann man dagegen tun und wie reagieren die Nutzer? Der Koalitionsvertrag von Grünen und SPD in Baden-Württemberg steht. Der designierte Regierungschef Kretschmann und SPD-Landeschef Schmidt stellten ihr Programm am Mittag in Stuttgart vor. Es sieht einen raschen Ausstieg aus der Atomkraft, umfassende Bildungsreformen und höhere Steuern zur Finanzierung einer besseren Kinderbetreuung vor. Am 12. Mai soll Kretschmann zum ersten grünen Regierungschef in einem Bundesland gewählt werden.
Die letzten Meter eines steinigen Weges. Winfried Kretschmann und Nils Schmid heute Mittag. 4 Wochen haben sie gerungen, nun haben sie sich geeinigt. Auf den ersten grün-roten Koalitionsvertrag in Deutschland und, so sagen sie, auf eine neue Politik in Baden-Württemberg.
Wer, wenn nicht dieses Land mit seiner starken Wirtschaft und seiner starken Forschungslandschaft, kann eine Zukunftswerkstatt dafür sein, wie Ökonomie und Ökologie gemeinsam in die gleiche Richtung gehen.
Die Ökologie, das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft also, es wird künftig in grüner Hand sein. Atomstrom aus Baden-Württemberg könnte also zum Auslaufmodell werden, denn die Grünen kündigten heute an, den Atomausstieg beschleunigen sowie alte Meiler nicht mehr ans Netz nehmen zu wollen. Ein weiterer Eckpunkt des Koalitionsvertrages, die Bildungspolitik, in Zukunft ein Ressort der SPD.
Wir haben ein Paket zur Kinderbetreuung, ein Paket zur Schule geschnürt mit wichtigen
Wahlversprechen, die eingelöst sind. Und wir haben unter der Überschrift Bildung, Bildung, Bildung auch für den Hochschulbereich wegweisende Weichenstellungen vorgenommen.
Konkret heißt das Abschaffung der Studiengebühren, Förderung der 10-jährigen Gemeinschaftsschule sowie Ausbau der Kleinkindbetreuung. Finanzieren will die Koalition dies durch eine Erhöhung der Grunderwerbssteuer. Ein erster Auftrag für Nils Schmid, den künftigen Wirtschafts- und Finanzminister. Er wird sich auch diesem Problem stellen müssen, Stuttgart 21. Denn die Grünen wollen nach wie vor aus dem Projekt aussteigen, gegen den Willen des Juniorpartners SPD.
Bundesverteidigungsminister de Maizière ist zu einem Antrittsbesuch in die USA gereist. Zum Auftakt kam er mit UN-Generalsekretär Ban zusammen. In den Gesprächen ging es auch um die angespannte Situation in Syrien. Die Haltung der Bundesregierung zu einem militärischen Einsatz in Libyen spielte laut de Maizière keine Rolle. Deutschland hatte sich im UN-Sicherheitsrat bei der Abstimmung über die Resolution zur Durchsetzung einer Flugverbotszone über Libyen enthalten.
Heute Mittag, New Yorker Zeit, ein entschlossen und orientiert wirkender Bundesverteidigungsminister de Maizière auf dem Weg zu den Vereinten Nationen. Es ist sein erster Besuch als Verteidigungsminister hier, wichtig auch für die UN. Deutschland stellt einen erheblichen Teil der Truppen bei den weltweiten UN-Missionen. Beim Treffen mit UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sei die umstrittene deutsche Abstimmung bei der Libyen-Resolution im Weltsicherheitsrat kein Thema gewesen, hört man hinterher. Wohl aber Afghanistan und die Bemühungen des Weltsicherheitsrats zum Thema der eskalierenden Gewalt und der Unterdrückung in Syrien.
Heute Nachmittag wird sich der Sicherheitsrat ja mit der Frage befassen. Wir spielen dabei eine aktive Rolle. Wir unterstützen und erwarten ein starkes Signal, dass die Repressionen aufhören, dass das Töten aufhört, dass die Gewalt aufhört. Und ich hoffe, dass der Sicherheitsrat sich heute zu einem solchen starken Signal entschließen kann.
Nach Meinung vieler Beobachter wird es sehr schwer werden, im Weltsicherheitsrat eine gegenüber Syrien kritische Erklärung und schon gar eine offizielle Resolution mit Verhängung von Sanktionen gegen Syrien zu erreichen. Russland und China würden dem wohl nicht zustimmen. De Maizière reist noch heute weiter nach Washington und trifft dort Hillary Clinton und Verteidigungsminister Gates. Die Themen dafür liegen auf dem Tisch. Die Lage in Afghanistan, aber auch in Syrien und Libyen.
Die syrische Regierung hat den Druck auf die Demonstranten erhöht. Truppen von Präsident Assad nahmen heute offenbar mehrere hundert Regierungskritiker fest. Das halten Menschenrechtsorganisationen mit. Gewaltsame Auseinandersetzungen gab es demnach vor allem in Daraa, der Hochburg der Oppositionellen. In der Nähe der Hauptstadt Damaskus verstärkte das Militär seine Präsenz.
Panzer auf dem Weg zur Rebellenstadt Daraa. Das Regime geht mit aller Härte gegen die Demonstranten in dem Ort nahe der syrisch-jordanischen Grenze vor. Schüsse und Explosionen waren heute immer wieder zu hören. Nachprüfen lassen sich die Angaben nicht. Syrien verweigert Journalisten die Einreise. Auch in der vergangenen Nacht soll es wieder Tote und Verletzte gegeben haben. Bewohner hatten gegen den syrischen Präsidenten demonstriert. Bashar ist ein Verräter, riefen sie und schwenkten Fahnen in den syrischen Nationalfarben. Radikal-Islamisten seien sie nicht, das Regime behauptet das immer wieder. Diese Bilder stammen von einem syrischen Kameramann, der sie nach Jordanien geschmuggelt hat. Bewohner von Daraa zerreißen ein übergroßes Bashar-Plakat. Bilder des Gewaltherrschers wollen sie nicht mehr in der Stadt haben. Wann diese Bilder von Gewaltexzessen der Polizei aufgenommen worden sind, ist nicht bekannt. Sie zeigen auch demonstrierende Jugendliche in der Stadt, in der das Regime auch Scharfschützen gegen Demonstranten einsetzt. Heute sollen rund 400 Oppositionelle allein in dieser Hochburg des Protestes festgenommen worden sein. Proteste und Demonstrationen werden auch aus anderen Städten Syriens gemeldet, gegen die Sicherheitskräfte mit Gewalt vorgehen. Allerdings gibt es auch Meldungen, dass Offiziere einiger Armeeeinheiten sich geweigert haben sollen, auf syrische Zivilisten schießen zu lassen. Soldaten sollen desertiert sein. Eine Bestätigung für diese Informationen gibt es nicht.
In der jemenitischen Hauptstadt Sana'a sind bei gewaltsamen Protesten mindestens 9 Menschen getötet worden. Mehr als 100 sollen verletzt worden sein. Soldaten eröffneten das Feuer auf Demonstranten. Auch in anderen Landesteilen sind heute wieder Menschen gegen den seit 32 Jahren herrschenden Präsidenten Saleh auf die Straße gegangen.
Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas haben sich auf eine gemeinsame Übergangsregierung geeinigt. Diese soll sowohl für das Westjordanland als auch für den Gazastreifen zuständig sein. In Kairo unterzeichneten Vertreter beider Seiten eine entsprechende Vereinbarung. Innerhalb eines Jahres sollen Wahlen abgehalten werden. Die Einigung des Abkommens kam auf ägyptische Vermittlung zustande. Eine Versöhnung zwischen Fatah und Hamas gilt als wichtiger Schritt für die Bildung eines unabhängigen Palästinenserstaates. US-Präsident Obama baut offenbar seine Regierung um. Nach übereinstimmenden Berichten soll Verteidigungsminister Gates seinen Stuhl räumen. Gates ist der einzige Republikaner in der Regierung des Demokraten Obama. Gates' Amt soll der Chef des Geheimdienstes CIA übernehmen, Panetta. An die Spitze der CIA rückt offenbar General Petraeus, der Oberkommandierende der ausländischen Truppen in Afghanistan. Obama will sich morgen auf einer Pressekonferenz dazu äußern. Die Exil-Tibeter in aller Welt haben einen Premierminister gewählt. Der Völkerrechtsprofessor Senge-I bekam 55% der Stimmen. Bislang hatte das geistliche Oberhaupt der Dalai Lama auch die politischen Geschäfte geführt. Diese will er nun abgeben. Senge-I soll das Amt im Mai übernehmen. Die Exilregierung sitzt in Indien. Der Dalai Lama hatte sie nach seiner Flucht vor der chinesischen Besatzung 1959 gegründet. Die Verbraucherpreise sind im April so stark gestiegen wie seit Oktober 2008 nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt heute auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, lag die Inflationsrate im Jahresvergleich bei 2,4%. Im März waren es noch 2,1%. Teurer wurden vor allem wieder Sprit und Heizöl. Die Europäische Zentralbank sieht die Preisstabilität bei Raten bis zu 2% gewahrt.
An der Zapfsäule spüren die Verbraucher die Teuerung derzeit am stärksten. Vor allem die Preiserhöhungen für Kraftstoffe treiben die Inflationsrate deutlich über die 2%-Marke. So werden abstrakte Zahlen konkret spürbar.
Ich verdiene nicht so viel, ne? Und da geht ein Drittel des Gehalts weg für den Tank.
Ich spare am Benzin, also ich fahre weniger wie vorher.
Laut Statistischem Bundesamt sind im April die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um voraussichtlich 2,4% gestiegen. Der steilste Anstieg seit Oktober 2008, Tendenz weiter wachsend.
Im Augenblick spielt da vieles, wie zum Beispiel die Entwicklung in Nordafrika, eine Rolle. Aber eben dieser zugrunde liegende Preisauftrieb, den wir zuletzt gesehen haben, der stärker geworden ist, der sollte auch in den nächsten Monaten, auch vielleicht noch im nächsten Jahr im Trend weiter zunehmen. Das heißt, die jeden Monat gemeldete Inflationsrate kann auch wieder niedriger ausfallen. Aber der Preisauftrieb als solches sollte eher stärker werden.
Seit Herbst 2010 steigen die Preise stetig an. Erst ab einer Inflationsrate von deutlich über 2% sieht die Europäische Zentralbank die Preisstabilität in Gefahr. 2,4% Preisanstieg in Deutschland, der größten Volkswirtschaft Europas, lässt in der EZB die Alarmglocken läuten. Und damit deutet vieles darauf hin, dass die Zentralbanker die Leitzinsen bald erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen.
Die Geburtenrate in Deutschland bleibt trotz verstärkter Familienförderung unter dem internationalen Durchschnitt. Das geht aus einem Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD hervor. Darin wird die Situation von Familien in mehr als 30 Industrienationen untersucht. Mit statistisch 1,36 Kindern pro Frau liegt Deutschland um einiges unter dem OECD-Durchschnitt von 1,74.
Es ist nicht so, dass in Deutschland zu wenig Geld in Kinder investiert wird. Bei der Familienförderung belegt die Bundesrepublik im OECD-Vergleich einen Spitzenplatz. Für Ausbildung und Familienpolitik werden hierzulande aus öffentlichen Kassen 146.000 Euro pro Kind bis zum 18. Geburtstag ausgegeben. Im OECD-Durchschnitt sind es 124.000 Euro. Die Kinderarmutsrate liegt bei 8,3%, deutlich unter dem OECD-Schnitt von 12,7%. Aber Elternzeit und Kitaplätze haben nicht zu einer besseren Geburtenrate geführt. Deutschland liegt auf dem viertletzten Platz. Beruf und Familie zu vereinbaren bleibt problematisch und der Staat müsse mehr für die Allerjüngsten tun.
Es wird in Deutschland relativ viel ausgegeben, auch für ältere Kinder, denn das Kindergeld wird ja auch gezahlt, wenn Kinder in Ausbildung sind. Aber es wird relativ viel weniger ausgegeben für kleine Kinder. Das ist in den meisten OECD-Ländern so, dass die frühkindliche Entwicklung stark vernachlässigt wurde.
Besser als Steueranreize und Geldleistungen seien direkte Investitionen in die Kinderbetreuung. Das empfiehlt die OECD. Die Bundesregierung will aber weiter auf die Wirkung des Kindergeldes setzen.
Das sind verlässliche Einnahmequellen, die sind die entscheidende Voraussetzung dafür, dass in Deutschland die Kinderarmut ungewöhnlich niedrig ist. Das ist das eine. Wir müssen auch investieren in die Betreuungsinfrastruktur. Das heißt, Chancen eröffnen, Betreuungsmöglichkeiten, andere Zeitangebote ermöglichen und Ähnliches. Da sind wir dran.
In einem ist Deutschland nach Ansicht der Experten Vorbild, wenn es um die Einbeziehung der Väter in Elternzeit geht.
In der Fußball-Bundesliga hat ein weiterer Trainer hingeworfen. Kölns Cheftrainer Frank Schäfer erklärte seinen sofortigen Rücktritt. In den verbleibenden 3 Spielen trainiert Sportdirektor Volker Finke die Mannschaft. Köln steht auf dem 14. Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg. Die Lottozahlen: 16, 21, 32, 33, 42, 46, Zusatzzahl 7, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 6, 8, 5, 5, 5, 4, 4. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 0, 3, 9, 0, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 28. April.
Das Tief über Deutschland zieht Richtung Ärmelkanal und beschert uns dabei noch wechselhaftes Wetter mit Schauern und Gewittern. Ab Freitag wird es unter zunehmendem Hochdruckeinfluss langsam wieder freundlicher. Heute Nacht schauert und gewittert es gebietsweise mitunter auch kräftig. Größere Wolkenlücken gibt's im Süden, vor allem dort bildet sich örtlich Nebel. Morgen neben dichten Wolken auch hier und da Sonne. Im Tagesverlauf entwickeln sich wieder Schauer und Gewitter. Längere Zeit trocken bleibt es von Schleswig-Holstein bis nach Brandenburg sowie in Teilen Bayerns. Von Schauer- und Gewitterböen abgesehen weht der Wind schwach bis mäßig, an den Küsten frisch mit starken bis stürmischen Böen aus Nordost bis Ost. An der Oder heute Nacht 11, am Alpenrand bei längerem Aufklaren nur 0 Grad. An der Küste morgen 15, an der Spree bis 23 Grad. Am Freitag mal Sonne, mal Wolken im Westen und Süden sowie über dem Bergland entwickeln sich lokale Schauer und Gewitter. Die gibt's am Samstag noch in der Südhälfte Richtung Norden, viel Sonne, aber weiterhin windig. Am Sonntag wird es auch im Süden sonniger.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr, darin Zeitenwende in Stuttgart, Fragen von Karin Mioska an Winfried Kretschmann, der als erster grüner Ministerpräsident wird. Außerdem Datenklau bei Sony, wie sich PlayStation-Nutzer jetzt noch schützen können.